Bücher, Hörspiele, Interviews.
Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Ben und es ist Samstag. Das bedeutet, es ist Zeit für ein neues Interview. Und bevor wir das Ganze machen, trinken wir natürlich klassischerweise noch ein schönes Heißgetränk. Ich habe mir mal wieder einen Pfefferminztee gemacht. Ich weiß, ich habe es gestern auch schon. Ich glaube, den habe ich in dieser Woche, glaube ich, irgendwie 4-5 Mal schon getrunken. Aber ja, ich hatte erzählt, dass ich eigentlich regelmäßig meinen Kaffee trinke. Irgendwie habe ich ja Kaffee diese Woche, ich überlege gerade, ich habe diese Woche echt verhältnismäßig wenig Kaffee getrunken. Aber vielleicht war es mir auch dafür zu warm. Egal, wir beiden trinken jetzt gemeinsam den schönen Pfefferminztee. Warte kurz. Sehr lecker, so wie er sein soll. Und da ist diesmal kein Honig drin. Trotzdem schmeckt er fantastisch. Aber, wie gesagt, ich laber wieder viel zu viel über Tees. Ich glaube, ich mache mal einen Tee-Review auf. Quatsch. Also, ich habe dir heute ein Interview mitgebracht, was ich bereits vor ein paar Wochen geführt habe. Mit einem ganz spannenden Menschen, der, ja, wie drückt man das mal aus, gerade so seine ersten Gehversuche in der Veröffentlichung von seinen literarischen Projekten gemacht hat. Und ich bin durch Freunde, bin ich durch Zufall auf ihn aufmerksam geworden, habe mich ganz nett mit ihm unterhalten und habe dann gedacht, ja, das wäre doch super, auch für hier, für dich. Deswegen wünsche ich dir viel Spaß gleich mit diesem ganz außergewöhnlichen Gespräch. Und danach hören wir beiden uns nochmal wieder. Ja, das soll es gewesen sein. Viel Spaß jetzt mit dem Interview und dann bis nachher. Hallo.
Hi, hallo. Ich bin Ace, er ihm Pronomen. Ich bin immer davon überrascht, wenn ich dran bin mit Sprechen, mich vorzustellen oder Vorträge zu halten. Immer solche Geschichten, auch wenn das eigentlich klar ist, wann ich dran bin. Ich bin jedes Mal wieder überrascht, bin so nicht überfordert, aber ich frage mich dann so ganz spontan, was soll ich jetzt eigentlich erzählen? Aber es geht ja um Schreiben.
Richtig.
Genau.
Erzähl einfach mal, was du schreibst. Also vielleicht ein bisschen einfach zu dir, was man über dich wissen sollte. In welchem Genre du schreibst. Das ist, glaube ich, für die Menschen da draußen, glaube ich, immer ganz spannend zu hören.
Tatsächlich habe ich mir bis vor kurzem gar keine Gedanken darüber gemacht, aber wie ich mir die Dinge anschaue, die ich tatsächlich schreibe, tatsächlich Romantik, Liebesgeschichten, die aber sehr blutig und sehr schmerzhaft sind.
Oh, okay.
Also es ist nicht die handelsübliche cozy Romance, die man im Buchhandel findet, sondern das ist mehr, mir wurde einmal das Herz gebrochen, beziehungsweise Herzschmerz. Und seitdem verarbeite ich das im Geschreibsel. Und deswegen, alles, was ich schreibe, ist immer grundsätzlich aus einem Gefühl der Liebe heraus. Aus einem anderen Gefühl kann ich gar nicht schreiben.
Schön.
Das heißt, selbst wenn ich Fanfiction schreibe und selbst wenn es nicht explizit Shipping ist, dem liegt immer noch ein Gefühl der Liebe zugrunde. Dementsprechend. Und was ich bei dem Ganzen auch festgestellt habe, der Satz, ich liebe dich, hat so eine lange Liste an Bedeutungen. Romantik ist nur eine davon. Insofern gibt es da auch immer sehr viel, Interpretationsfreiraum. Natürlich gibt es immer eine richtige Interpretation, nämlich das, was der Autor sagt, was es bedeutet. Aber an sich gibt es da so viel, was man interpretieren kann.
Das ist sehr, sehr, sehr tief. Also sehr schön auf jeden Fall, dass du ein trauriges Thema, was dir selbst widerfahren ist, genutzt hast, um daraus Kraft zu ziehen und das dann dass deine Worte einen Widerhall finden. Du bringst die zu Papier, verarbeitest damit die Sachen und aber nicht in der Form von wegen alles ist irgendwie scheiße, sondern im Sinne von einer Auseinandersetzung damit, auf einer tiefer Ebene, wo du dich auseinandersetzt
und wie du schon gesagt hast, abseits von diesen cozy Sachen, sondern echte Gefühle. Das, ich stelle mir das sehr, sehr intensiv vor. Also das zu schreiben, fällt es dir leicht, sich damit auseinanderzusetzen?
Fällt es mir leicht. Tatsächlich, es ist so ein Zwischending zwischen leicht und schwer fallen, weil es vor allen Dingen so ein Gefühl ist von, mich beschäftigt das Thema, so einzelne Aspekte davon, und ich kann damit besser umgehen, wenn ich das aufschreibe. Aber eben halt nicht die reale Begebenheit, wie sich das zugetragen hat, sondern zum Beispiel jetzt in einer Kurzgeschichte, was etwas abstrakter ist.
Okay.
Und wo ich vor kurzem auch festgestellt habe, dass die ideale Distanz für mich dazu einfach die ist, wenn ich auf Englisch schreibe über zwei fiktive männliche Charaktere, weil es bei zwei fiktiven weiblichen Charakteren viel zu sehr wehtun würde.
Okay,
zumindest so, wie es jetzt gerade ist. Genau.
Okay. Ah, spannend. Also finde ich wirklich großartig, dass du diesen Weg gefunden hast, dich damit auseinanderzusetzen. Kannst du vielleicht nochmal etwas erzählen, wie du überhaupt, also generell zum Schreiben gekommen bist? Wusstest du schon immer, dass du was in diesem Bereich machen wolltest?
Oh, das ist so eine Lieblingsfrage von mir. Wie bist du zum Schreiben gekommen? Die Antwort darauf ist recht einfach und direkt. Und zwar habe ich tatsächlich einfach Lesen und Schreiben gelernt. Tatsächlich sogar noch bevor ich lesen und schreiben konnte, habe ich damals die Texte aus den Kinderbüchern aus der Physiotherapie einfach auswendig gelernt, was meine Mutter mir vorgelesen hat, weil ich das einfach kann. Weil das einfach ein Ding ist, was in meinem Gehirn einfach mitläuft, dass ich einfach gesprochene Worte einfach sehr schnell auswendig kann. Und dann habe ich mir die relativ kurzen Texte aus den Kinderbüchern, habe ich mir dann gemerkt und habe mich dann, bevor ich in die Grundschule kam, in die Physiotherapiepraxis gesetzt, meinen Termin gewartet, das Buch aufgeklappt und dann laut den Text aufgesagt und dann entsprechend einfach umgeblättert, wenn ich denn umblättern musste. Und das hat dann immer etwas für Verwirrung gesorgt. So, hä, das Kind ist doch noch gar nicht in der Schule. Woher kannst du denn auf einmal lesen? Ja, nee. Und der Rest ist Geschichte insofern, als dass ich einfach, insofern, als dass Sprache und Schreiben mein kompletter Daseinszweck sind.
Okay.
Solche Dinge, die hat man nicht nur im Gefühl, sondern auch vor kurzem habe ich festgestellt, ich habe so ziemlich alles durchprobiert, was ich tun könnte und auch wie ich mit den Dingen umgehen könnte. Und dann habe ich einfach das getan, was sich von Anfang an richtig angefühlt hat, nämlich zu schreiben. Und siehe da, es geht mir so viel besser als vorher. Insofern, ja, das war mehr so eine schicksalhafte Begebenheit, dass ich einfach Lesen und Schreiben gelernt habe. Und dann haben wir einmal in der ersten Klasse angefangen, Tagebuch zu schreiben. Und seitdem gab es nicht wirklich eine Zeit in meinem Leben, in der ich nicht geschrieben habe. Also es ist tatsächlich so, wenn ich nicht singe, also was auch ja damit zusammenhängt, wenn es eine Zeit gibt, in der ich nicht singe, dann ist das traurig. Wenn es eine Zeit gibt, in der ich nicht schreibe, dann ist es wirklich ernst.
Oh, okay.
Dann ist es wirklich schlimm. Ja.
Wow.
Insofern.
Also,
solange, ja.
Nee, beeindruckend. Also beeindruckend. Also ich finde das, du siehst das ja hier nicht, Ritter, aber ich grinse gerade über das ganze Gesicht, weil ich finde das so stark, was für was für eine Leidenschaft du dem geschriebenen Wort oder auch dem gesprochenen Wort oder dem gesungenen Wort entgegenbringst und was mit einer Wertschätzung du diesem auch entgegentrittst und dass du einfach merkst, wie gut dir das einfach tut. Und das sagen ja viele AutorInnen da draußen, haben das in so vielen Gesprächen schon gesagt, dass Schreiben so eine therapeutische Ebene für die Menschen auch hat, dass Schreiben etwas ist, womit sie sich anderen öffnen, das ist wie so eine Tür ist, durch die sie durchgehen und sie betreten damit andere Welten, die aus ihrer Fantasie gepaart mit reellen Dingen natürlich dann auch zusammenkommen und daraus sich etwas Neues entwickelt. Das finde ich schon sehr, sehr beeindruckend, dass du da so eine Leidenschaft von Kindesbein an mit entwickelt hast und das immer weiter trägst und das jetzt auch den Menschen auch zur Verfügung stellst. Also finde ich schon schön. Finde ich sehr schön und finde ich sehr wertschätzend dem geschriebenen Wort gegenüber. Toll. Du hast mir ja netterweise ein paar von deinen geschriebenen Dingen zur Verfügung gestellt. Ich durfte ein paar von deinen Gedichten lesen, auch eine Kurzgeschichte und ein paar andere Sachen durfte ich lesen. Und dabei habe ich festgestellt, wie facettenreich du einfach bist, wie viele unterschiedliche Arten du bedienen kannst und wie unterschiedlich du tatsächlich auch schreiben kannst. Und bei dem Thema Gedichte, da würde ich nämlich gerne noch einmal, würde ich gerne dazu kommen. Das ist ja etwas, viele Menschen können mit dem Thema Gedichte nicht so wie ich viel etwas anfangen, weil es sich anfühlt wie Schule. Also so meine Wahrnehmung. Warum hast du warum hast du angefangen, Gedichte zu schreiben? Beziehungsweise was fasziniert dich daran?
Wie bin ich eigentlich zu Gedichten gekommen? Gedichte habe ich ja vor den Kurzgeschichten geschrieben. Also waren jetzt einmal die Schulaufgaben rausrechnet.
Ja.
Die ich auch super gern gemacht habe.
Oh, stimmt.
Wie bin ich zu Gedichten gekommen? Wahrscheinlich über den Schulweg damals, weil das dann öfter auch die Aufgabe war, schreib ein Gedicht dazu. Und ich sowas ja mit Freuden mache. Und da hat auch mit reingespielt, dass ich auch mehr Musik gehört habe als zum Beispiel Hörbücher. Mhm. Dass ich jetzt auch öfter Musik gehört habe als jetzt speziell Bücher zu lesen. Eine lange Zeit. Und du wirst mich sicherlich auch nach dem Ausdruck in meinen Gedichten fragen.
Genau. Ja, richtig.
Ja, was nämlich auch auffallen wird in meinen Gedichten, die ich geschrieben habe, dass das alles immer einen Ausdruck, eine Kadenz hat, wie in einem mittelalterlichen Liebesgedicht. Das hat was damit zu tun, dass ich recht früh aufs Mittelalterfestival gegangen bin.
Ah.
Und tatsächlich eine sehr lange Zeit dann auch Mittelaltermusik gehört habe und mir das einfach gefallen hat. Also da kommen wir dann da rein, dass ich nun mal fähig bin zu hören, dass ich diese Sinneswahrnehmung habe. Der Ausdruck kommt eben halt sehr viel davon, dass ich sehr viel mit Mittelalterfesten zu tun hatte, sehr viel mit Mittelaltermusik und dementsprechend der Mensch von dem geprägt wird, was er kennt und mit was er sich so auseinandersetzt. Und wahrscheinlich wird da sehr viel davon reinspielen. Aber ich muss sagen, ich habe es auch geliebt. Also mein Schreibstil, mein Ausdruck hat sich etwas geändert in der Zwischenzeit. Aber wenn ich jetzt wieder mit Mittelaltermusik anfangen würde, dann würde wahrscheinlich wieder sowas Ähnliches dabei rumkommen. Und mein Gott, ich muss frei reden.
Alles gut. Also es ist doch es ist schön. Also kannst du vielleicht uns eine Kostprobe von deinen Werken zur Verfügung stellen? Einfach, dass wir mal hören, wie eins von deinen, entweder Gedichten oder eine Kurzgeschichte, was auch immer du möchtest, wie das so klingt.
Ich habe hier eine Kurzgeschichte und wo eben weniger mittelalterlicher Ausdruck drin ist, aber Dinge, auf die man sich einstellen kann, wenn man wenn man Werke von mir gerne lesen möchte. Ich trinke mal kurz was.
Ja, wir sind sehr gespannt.
Ja, eine Kurzgeschichte von mir, exemplarisch. Was ich damit meine, wenn ich sage, ich schreibe Romantik, die sehr blutig ist und sehr in die Gefühle zwiebelt. Die Worte, die ich nicht sprach. Edis. Geschwungen steht der Name der Person, die ich über alles liebe, auf dem Umschlag. Dieser Brief enthält all die Dinge, die ich ihr nie wieder von Angesicht zu Angesicht sagen kann. Meine Liebe, mein Schmerz, meine Trauer. Ich sehe der Tinte beim Trocknen zu und wische mir eine Träne aus dem Auge. Mein Gesicht ist vollkommen nass von stundenlangen Weinen, meine Stimme verstummt vor Schock und Entsetzen. Niemand wird diesen Brief lesen, außer mir, als ich diese Zeilen schrieb. Denn Elise ist tot. Sie ist tot und daran wird auch ein Brief aus handgemachtem Papier nichts ändern, den ich an ihren Grab ablegen werde. Aber möglicherweise kann ich dadurch nachts besser schlafen und werde weniger von Schuldgefühlen geplagt, wegen dem, was ich getan habe. Interessant, was ein Mensch für, was Menschen für ihren Seelenfrieden zu tun bereit sind, nicht wahr? Der Weg führt durch den Park und ich lasse den Blick über die Herbstlandschaft schweifen. Ein Farbenmeer aus Rot, Orange, Gold und mitten darin stehen einzelne kahle Bäume. Die Rinde ist schwarz wie verbrannt, als hätte ein Feuer hier gewütet und nicht die nächste Jahreszeit Einzug gehalten. Ich fahre mit dem Fahrrad durch eine Welle gelber Blätter und fühle mich für einen Moment unbeschwert. Alles, was ich sehe, ist das Bild einer sommergrünen Wiese und ein früchtetragender Zitronenbaum. Daneben Elise freudestrahlend in einem weißen Gewand, die langen goldenen Haare ihr Gesicht umspielend. Ich lächle leicht. So möchte ich sie in Erinnerung behalten, wie sie in meinen Augen ist, ihre Freude und alles Beneidenswerte an ihr. Nicht so, wie ich sie zuletzt vorfand. Tot, blutbefleckt und die rauschende Anklage in meinem Kopf. In diesem Moment hörte meine Welt auf zu sein. Das schmiedeeiserne Friedhofstor ist nicht weit. Im Leerlauf biege ich in einer schwungvollen Kurve ein. Rechts und links ziehen Gräber vorbei, dann passiere ich die einzige Gruft auf dem ganzen Gelände. Vor einem Grabstein aus Marmor mache ich Halt. Name und Jahreszahlen sind eingraviert, unwiderruflich. Ich zögere. Dieser Brief ist für niemandes Auge bestimmt. Schließlich lege ich ihn auf dem Stein ab, halte inne und trete einen Schritt zurück. Dann habe ich die Gewissheit, mich nicht mehr sorgen zu müssen und spüre eine Hand auf meine Schulter. Ich wende meinen Blick ab und sehe in die Gesichter vertrauter Freunde. Ich lächle überglücklich und bin frei. Elise ist französisch und kommt aus dem Hebräischen El Saba für »Mein Gott hat geschworen«. Ich habe meinen Schwur gebrochen und versuche, es wieder gut zu machen.
Richtig, ja. Richtig schön.
Danke.
Also das ist, ja, sehr emotional, sehr, es geht sehr tief. Also ich habe mir das vorgestellt und ich habe leichte Gänsehaut bekommen, muss ich ehrlich dazu geben. Also wie ich, sehr, sehr schön. Hast du festgestellt, dass du über die Jahre, wo du jetzt schon schreibst und wo du dich mit Schreiben beschäftigst, dass die Art und Weise, wie du schreibst, wie welche Worte du veränderst, dass die sich mit verändern, dass die eine Form von Reifung erfahren?
Ja, tatsächlich nehme ich Schreiben wie eine Form von Schnitzen wahr, wie eine Form von Bildhauerei.
Oh, schön.
Wo ich eben mein Blatt Papier habe, weil ich ausschließlich mit Bleistift auf Karo-Papier schreibe. Und dabei ist es wirklich so, wie als würde man eben ein Stück Holz nehmen, einen großen Marmorblock und sich eben vorstellen, was schnitze ich da rein, was meißel ich da rein und dann eben zu schauen, was sind die groben Stücke, die ich abschlagen kann. und wo braucht es dann mehr Feinarbeit. Und das wird mit jeder Kurzgeschichte, mit jedem Gedicht, mit allem, was ich schreibe, wird es dann immer feiner, die Arbeit. Also sicherlich war es am Anfang auch schon fein gearbeitet, aber man sieht eben den Unterschied, genauso wie man den Unterschied sieht, wenn man anfängt zu zeichnen und ein paar Jahre später, wenn man es eben kontinuierlich durchgehend macht.
Ja, das glaube ich. Das ist schön. Ich finde es immer wieder beeindruckend zu sehen, wie Menschen, die eine gewisse Fähigkeit sich antrainieren, ein Interesse haben, das immer weiter verfolgen, immer weiter verfeinern und man einfach dann merkt, wie sich das entwickelt. Das ist schon, also schon schön. Finde ich toll. Du hast gerade schon ein bisschen so angeteased, das Ganze, dass du alles auf Karo-Papier schreibst, was ja in einer überdigitalisierten Welt doch schon etwas ungewohnt ist. Gibt es bei dir weitere Schreibroutinen oder hast du irgendwelche Schreibrituale? Weil das ist ja auch von Autor zu Autor unterschiedlich. Es gibt ja so viele unterschiedliche Herangehensweisen. Wie sieht das bei dir aus?
Schreibrituale. Das klingt so. Schreibritual klingt so danach, dass ich mir erstmal überlege, an dem Tag zu der Uhrzeit werde ich schreiben und dann koche ich Tee, mache mir Snacks dazu. Vielleicht nehme ich vorher noch ein Bad. All solche Dinge. Alles so das, was ich mir jetzt unter Schreibritual vorstellen würde. Tatsächlich ist die Realität ein bisschen anders. Tatsächlich ist es so, was ich tue, ist eben halt schauen, okay, habe ich gerade etwas, über das ich schreiben möchte, wo mir meine Kreativität sagt, ja, schreib darüber. Und dann ist eigentlich die komfortabelste Schreibposition tatsächlich die berühmte Schrimp-Pose.
Jetzt musst du mir weiterhelfen. Ja,
mit dem krummen Rücken am Schreibtisch, was ja immer so mimifiziert wird.
Ja.
Und
ja,
da sitze ich einfach sehr gern sehr gekrümmt auf dem Stuhl, aber so, dass ich halt die Füße noch irgendwo irgendwie auf einen Tisch legen kann oder so. Einfach so schön auf die Tischkante, mindestens, dass ich eben halt meinen College-Block hab, karierten, auf dem Klemmbrett und dass ich dann quasi meine Oberschenkel als Unterlage nehme und dann wirklich mit dem krümmsten Rücken aller Zeiten dann anfange zu schreiben. Oh. Sieht von außen so ein bisschen aus wie ein Affe auf dem Schleifstein. Aber dabei kommt halt so, da kommt eben sowas rum, wie was ich vorhin vorgelesen habe, noch andere Dinge, die ich vorlesen könnte. Es ist selten so, dass ich tatsächlich mich an den Schreibtisch setze und Google Docs aufmache und dann 8 Stunden am Stück oder so am Schreibtisch sitze und schreiben möchte. Das gibt schon meine Epilepsie nicht her. Da kriege ich schon vorher noch Kopfschmerzen von.
Okay.
Deswegen halte ich das alles gerne analog.
Ja, okay. Total verständlich. Jetzt ja, an dieser Stelle bitte alle Chiropraktiker da draußen, bitte keine Warnhinweise jetzt schicken an Ace. Aber schon schön. Also ja, also kreative Menschen sind KünstlerInnen, Schreibende, sind alle so einzigartig und haben alle ihre unterschiedliche Art und Weise, wie sie am besten ihre Werke produzieren können. Und du hast dir halt die Schrimp-Position ausgesucht dafür. Finde ich schön. Ich finde die Vorstellung großartig. Wenn man irgendwann dann, man liest dann etwas von dir und denkt sich, na gut, der hat das jetzt, hat diese 200 Seiten jetzt, ich übertreib mal, geschrieben und währenddessen war er die ganze Zeit wie ein Schrimp, saß er auf dem Stuhl. Ich finde diese Vorstellung großartig, dieses Bild vor Augen, stelle ich mir sehr, sehr lustig vor. Ach, sehr schön. Ja, und dein Angebot, dass du weitere Sachen vorlesen möchtest, kannst, würde ich sehr gerne auch in Anspruch nehmen. Aber vorab würde ich tatsächlich noch ein, zwei Fragen, die ich gerne von dir beantwortet haben. Und zwar würde ich gerne noch wissen, wann du für dich entdeckt hast, dass du deine Werke nicht nur für dich behalten möchtest, sondern dass du daran auch andere Menschen daran teilhaben lassen möchtest?
Das war letztes Jahr im November 2025. Mhm. Und ich beschreibe das immer so als eine Situation. Ich habe mich in einem Park befunden. Also es war so ein kleiner abgetrennter Teil, der technisch gesehen dazugehört hat. Und ich hatte die Wahl zwischen Schreiben und einer anderen Sache. Und ich hätte mich so oder so für Schreiben entschieden. Die Entscheidung fiel mir nur sehr schwer. Und da habe ich mich dann auch gefragt, schreibe ich jetzt wieder nur Kurzgeschichten? Oder schreibe ich vielleicht etwas Längeres? Und da kam mir mein allerliebster Lieblingspodcast zu Hilfe, für den ich dann entschieden habe, Fanfiction zu schreiben und seitdem an einer Tragödie schreibe. Die Tragödie handelt eigentlich sehr wenig vom Podcast selber. Mhm. Es geht sehr wenig um die Charaktere des Podcasts selber. Es geht auch gar nicht ums Shipping, was da, also technisch gesehen passiert das Shipping, aber darum geht es gar nicht, sondern es ist einfach nur für mich eine Ausrede, um ein paar Konversationen mit mir selbst zu führen. Einfach, weil das exakt der Rahmen ist, genau die Bedingungen, die ich brauche dafür, um das machen zu können. Weil, wie gesagt, man hat schon alles Mögliche durchprobiert und man geht dann eben zu dem, was sich sowieso von Anfang an richtig angefühlt hat, zum Beispiel Schreiben. Und ja, im Zuge dessen, dass ich jetzt eben auch Fanfiction schreibe, auch zwangsläufig dann auch für andere Menschen gedacht, die das dann auch lesen. Wobei ich mich dann immer wieder darüber wundere, einfach weil man so selten zum Schreiben tatsächlich kommt und tatsächlich auch dazu dann auch was hochzuladen. Ich habe mir neulich erst meinen Schreibstil wieder angeschaut und hab mich gefragt, mag es überhaupt jemand lesen? worauf die Antwort ist ja. Ja, tatsächlich. Und zwar hat diese Tragödie auch einen Prolog. Und den habe ich letztes Jahr zwischen November und Neujahr geschrieben und dann im Januar hochgeladen. Und tatsächlich gibt es eine Person in diesem Fandom von diesem Podcast, die dann auf den Discord-Server kam und dann geschrieben hat, ja, ich habe genau den Prolog, genau das Kapitel von deiner Fanfiction gelesen. Genau das hat mich so dazu gebracht, mich dazu zu entscheiden, ja, ich höre das jetzt aktiv und weiter und so. Und das sind so Dinge, wo ich dann auch wieder feststelle, ich frage mich so teilweise, was ist eigentlich etwas, das nur ich kann? Hm. Und was halt nicht ersetzbar ist, weil bei Jobs, bei allem Möglichen an Arbeit hast du die Möglichkeit zu sagen, ja, ich kündige jetzt der Arbeitskraft der Person und stelle jemand anders ein, weil das für die Firma keinen Unterschied macht. Aber wenn ich schreibe, dann finde ich mein Wirken in der Welt darin, dass zum Beispiel jemand den Prolog meiner Tragödie liest und sich dazu entscheidet, ja, ich höre den Podcast jetzt mal komplett auch durch. So. Solche Dinge. Und dann auch, wie ich dann im Mai, muss noch Mai gewesen sein, wo ich dann im Mai eine Kurzgeschichte für den Podcast in Fanfiction-Form hochgeladen habe. Und ich habe den ersten Kommentar dazu gelesen und das war morgens wegen Zeitverschiebung und allem. Und ich habe mir gleich gedacht, Mein Tag ist schon komplett gerettet durch diesen Kommentar. Einfach dadurch, dass es Menschen gibt, die das lieben, was ich schreibe. Es ist einfach schön. Es ist schön.
Ach, schön.
Ja, solche Dinge.
Kann ich absolut nachvollziehen, dass das, es macht etwas mit einem. Es wirkt bei dir auch so, als ob das so eine Art, ja, Selbstermächtigung ist, die da im Hintersteckt, dass du einfach sagst, ich mache etwas, ich weiß auch, ich habe auch in mir irgendwie dieses Gefühl drin, dass das, was ich schreibe, nicht Nonsens ist, nicht irgendwie 0815 ist, sondern das ist vielleicht was sein könnte, ich probiere das, ich bin mir zwar noch so ein bisschen unsicher darüber, aber ich glaube, dass das so schlecht nicht sein kann und dann werde ich bestätigt, dann kriege ich die Rückmeldung und dann ist es und sage, ja, ich war richtig, mein Gefühl unter vielen, vielen tausend anderen Gefühlen war richtig und ich bleib auch weiter dabei. Ja, es ist schön. Das finde ich richtig, finde ich gut. Magst du noch erzählen, was für ein Podcast das ist? Weil man könnte ja, es gibt ja so viele Podcasts da draußen.
Ich liebe das, wenn ich das gefragt werde. ja, und zwar ist dir Mission Impossible ein Begriff?
Ja. Ja.
Okay. Das heißt, die Prämisse ist dir bekannt.
Ja.
Das heißt, du kennst auch die Phrase "Your mission should you choose to accept it."
Yes.
Diese Phrase impliziert, dass man die Mission auch ablehnen kann.
Genau.
Der Podcast heißt Mission Rejected. Mhm. Wie Mission Impossible, 2 Zentimeter weiter links. Nämlich auf der Prämisse begründet, dass der beste und eigentlich einzige übrige Agent, den sie haben, sich dazu entscheidet, die Mission abzulehnen.
Oh.
Und dann ist natürlich die Frage, was machst du als Geheimorganisation, wenn du nur eine Person hast, die diese Mission übernehmen könnte? Aber das muss ja jetzt gemacht werden. So. Und dementsprechend, ja, ist es eben halt die Geschichte von Chad Phillips, der für das IMF arbeitet, weil es ist ja nicht das IMF, das ist ja schon Mission Impossible, das ist dann Extraordinary Missions Force. Und Chad Phillips entscheidet sich dann eines Tages dazu, die Mission abzulehnen, weil das unter seiner Würde ist, weil das stinklangweilig ist, was ihm da aufgetragen wird. Und er sich dann überlegt, Moment mal, ich kann die Mission ja auch ablehnen. Und dann tut er das. Und Section Chief Zelda Enders, seine Chefin, steht dann vor dem Problem, verdammt, was mache ich denn jetzt? und weil es ursprünglich mal eine Befehlskette gab von so circa 12 Personen, an die man das ja dann hätte weiterreichen können, weil das auch was mit dem Dienstgrad zu tun hat. Chad ist zum Beispiel Special Agent, Agent First Class und nur solche Agenten sind dann dafür gedacht, dann Missionen untereinander zu tauschen, ungefähr.
Mhm.
Aber er ist ja der Einzige, von dem Dienstgrad dann noch übrig ist. Und der Letzte, der noch da ist, bevor sie den Hausmeister fragen müssten, ist Skip Ranger, Agent Third Class. Und der wird dann mal gleich um 2 Ränge befördert, weil es gibt ja niemand anders, der das tun kann. Und ja, Skip ist einfach mein Lieblingscharakter, einfach weil, ich weiß nicht, ich finde ihn süß.
Okay.
Ja, und darüber entwickelt sich dann das Ganze, weil in der Prämisse von Mission Impossible ist es ja auch so, dass du ja jedes Mal dein Team für deine Mission ja immer neu zusammenstellen kannst, wenn du es wolltest.
Mhm.
Ist natürlich mit einer für eine Podcast-Serie ein bisschen
aufwendig.
Nicht sehr nachhaltig, dann jede Folge neue Rollen zu schreiben. Aber es ist spannend, es ist lustig, es ist natürlich, ja, erste Staffeln haben das manchmal so an sich, dass man dann eben halt erstmal 2, 3 Folgen braucht, um eben halt das Footing zu finden. Aber dann haben wir es auch. Und ja, für alle, die da draußen gerne Mission Impossible schauen und viel, ja, Geheimagentenfilme schauen, Spionage, solche Dinge, Mission Rejected. Es ist, ja.
Großartige Empfehlung.
Es ist lustig, es ist spannend. Die Abenteuer der geheimsten Geheimagenten der Welt, weil das ist eben das Backup-Team. Geil. Von denen weiß halt nie irgendwer was, weil über die redet halt nie jemand.
Ja, stimmt.
Ja.
Großartig. Also ich kann verstehen, dass dir das gefällt und dass, weil jetzt denke ich nämlich auch gerade darüber nach. Ich habe tatsächlich so in ein, zwei Filmen habe ich tatsächlich und auch jetzt kommt der alte Mann, spricht jetzt aus dem Krieg. Ich weiß nicht, kennst du den Vorläufer von den Film in Deutschland? Was kam es aus Deutschland? Oder auf jeden Fall, es gab einen Vorläufer der Filme. Cobra übernehmen sie.
Ach so, ich dachte, du meinst es jetzt von Mission Impossible, nicht die Filme, sondern die Serie.
Ja, genau, okay, aber es gibt also von Mission Impossible, da gibt es gibt halt Vorläufer und da gehört halt dieses Cobra übernehmen sie dazu, aus Cobra übernehmen sie, wurden dann die ganzen Mission Impossible, die Serie und dann die Filme.
Ah, nein, so, tatsächlich nicht. Ich habe tatsächlich noch im April wie die originalen James Bond Filme noch auf Netflix waren, habe ich dann noch mal Sean Connery Filme geschaut, die James Bond Filme. Bei Goldfinger war ich ein wenig überrascht, weil ich bis zuletzt nicht glauben wollte, dass der weibliche Charakter so benannt ist, wie er benannt ist. Aber es ist ja wirklich so.
Genau. Ja, richtig, genau.
Ja.
Ja, es ist auch bei den Bond-Filmen. Da passieren, wenn man sich da mal ein bisschen reinfuchst und da mal ein bisschen was drüber liest, da sind sehr, sehr interessante Dinge passiert und sehr interessante Namen haben sie da auch gehabt. Ja, ach, schön. Komm mal wieder zu dir und deinen kreativen Werken zurück. Deine Kurzgeschichten, Gedichte, hast du ja auch schon vorher gesagt, sind etwas blutrünstiger oder da fließt auf jeden Fall Blut. Es ist nicht so keine cozy Sachen. Sie spielen die ganze Klaviatur der Gefühle. Warum ist dir das wichtig? Also diese besondere Mischung, die du damit verwendest, weil man kann ja auch über eine tragische Geschichte schreiben, ohne dass das Richtung blutig geht.
Kannst du die Frage vielleicht nochmal wiederholen?
Klar, sehr, sehr gerne. Und zwar deine Mischung, die Werke, die du schreibst, deine Kurzgeschichten, die spielen die ganze Klaviatur der Gefühle eigentlich ab. Und dann ist es trotzdem so ein bisschen dieses Blutige, was damit noch mit einhergeht. Warum diese Mischung?
Tatsächlich eine sehr spannende Frage, die ich mir auch gestellt habe, als ich das Google Doc zusammengestellt habe mit den Leseproben. Mhm. Wo kommt eigentlich das Blut und die Gewalt her? Ich würde tatsächlich sagen, dass das daher kommt, dass ich mich durch das Schreiben ganz einfach ausdrücke. Ich habe das handelsüblich so, dass ich besser nachdenken kann, wenn ich Dinge einfach einmal aufgeschrieben habe. Mhm. So, wenn ich jetzt darüber nachdenke, gehe ich zu einer Hochzeit, gehe ich nicht zu einer Hochzeit und dann schreibe ich einem guten Freund einmal das Für und Wider, einfach so etwas wie lautes Nachdenken. Und es hilft mir dabei, das einfach einmal aufgeschrieben zu haben. Und dann habe ich festgestellt, dass das einfach eine Äußerung von mir selbst ist, von ganz tief drinne. Einfach weil es andere Dinge gibt, die ich hätte tun können anstelle von Schreiben und ich habe mich fürs Schreiben entschieden. Und dann kommt es eben halt auch drauf an, hat man Leute zum Reden, hat man keine Leute zum Reden, wen hat man zum Reden. Und dann schlägt sich das irgendwann einfach darin wieder, was man schreibt. Und wo ich dann auch tatsächlich letztes Jahr zu Silvester festgestellt habe, bei meinem alljährlichen Herr der Ringe Rewatch, natürlich in Extended Edition und mittlerweile kann ich dir die Filme auch komplett mitsprechen.
Wow.
Das war tatsächlich wie Aragorn auf dem Weg nach Mordor war, zum großen schwarzen Tor, dass ich festgestellt habe, solange ich schreibe, geht es mir gut. So, einfach weil das eine Form des Umgangs ist, eine Form davon, Dinge beschäftigen mich und dann leite ich das eben ins Geschriebene. So, also so der übliche, bekannte Spruch, man hat sich gerade Bücher gekauft, es hätten auch Drogen sein können.
Ja, gut. Ja. Stimmt. Stimmt. Oh Gott. Wenn ich mir vorstelle, dass ich hier keine Bücherregale stehen habe, sondern das alles nur irgendwie auf andere Art und Weise in meinen Körper reingelangt. Ach, nee, da habe ich lieber die schönen Bücher. Die ist, ich verstehe dich. Also du drückst dich damit im Endeffekt auch aus. Und wir haben ja nicht nur positive Tage, sondern auch mal Tage, die nicht ganz so cool sind. Und natürlich hat man dann auch vielleicht mal so die ein oder andere, nehmen Sie mal, ein oder anderen ruchlosen Gedanken und den natürlich, wenn sich das ist ja auch nur eine Form von ausgedrückter Emotion, die dann zwar ein bisschen eskaliert ist, aber wenn man das dann zu Papier bringen kann, ohne das dann auch umzusetzen, klar, das ist dann vielleicht auch mal die ein oder andere blutige Stelle dann auch in einem emotionalen Thema auftauchen kann. Ja, doch, kann ich nachvollziehen. Mhm. Schön spannend. Also, du bist wirklich der Meister, der mit Gefühlen spielt und der, das klang gerade falsch, Gefühle wirklich aus sich herausholt und die dann zu Papier bringt und nicht, weil du das machen musst, sondern weil das ein Teil von Ace ist. Das heißt, jedes Werk, was du schreibst, ist ein Teil von dir.
Ja, so kann man das sagen. Also schön. Tatsächlich ist es ja so, das habe ich damals festgestellt, wie ich auf Wattpad war und tatsächlich mit einem anderen Autoren dort bekannt war. Der Mensch schreibt ja unweigerlich das, was er selbst erfahren hat oder das, was er gut genug recherchiert hat.
Mhm.
So, das heißt, wenn jetzt jemand zum Beispiel öfter Schizophrenie in der Fanfiction drin hat, in den Werken, dann kann das eigentlich nur zwei Dinge bedeuten. Also entweder das ist sehr gut recherchiert oder das beschäftigt die Person selbst. Und bei mir ist es eben so, grundsätzlich schreibe ich aus Liebe heraus und dann sind da eben halt Umwelteinflüsse, sag ich mal.
Mhm.
Was hat das Ganze sich etwas blutig gestaltet und dann, Sekunde. Ich weiß, wo mein Satz hingehen sollte.
Da vorne läuft er. Da vorne. Ich sehe ihn.
Ah! Ja.
Vielleicht kommst du später nochmal drauf zurück.
Das ist blutig. Ja, das ungefähr.
Okay, alles da. Ja, aber es ist doch. Ist authentisch.
Ach so, genau. Jetzt weiß ich wieder. Und zwar.
Oh, super.
Und was da als drittes dann reinspielt, so, ich schreibe aus einem Gefühl der Liebe, es ist aus Umwelteinflüssen heraus gestaltet sich das dann blutig. Und dann ist es eben so, dass ich auch sehr viel über die Formulierung nachdenke. Also es geht wieder auf die Bildhauerei zurück, einfach weil ich nicht sehr viele Worte gebrauche, um einen Sachverhalt zu kommunizieren. So, was ich dann in Dramen wiedergefunden habe, in Tragödien, das habe ich wiedergefunden in Richard Wagners Ring der Nibelungen, das finde ich in der Ilias wieder, wo eben nicht wie in einem handelsüblichen Roman relativ viel beschrieben wird, also sehr viele Worte gebraucht werden, sondern es ist eben präzise, so präzise wie es eben sein kann, genau das Gefühl, was es beim Leser auslösen soll.
Hm.
Und alles andere spielt wirklich keine Rolle.
Also die pure Essenz quasi.
Ja, und das ist wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich auch das, was dann in die Gefühle zwiebelt.
Ah, richtig, richtig schön. Das, ja, ich habe mal vor etlichen Monden habe ich mal irgendwo etwas gelesen, dass ein Mensch hat gesagt, oh, ich habe eigentlich Bock auch was zu schreiben, aber das Ganze drumherum, das fiel diesem Menschen halt schwer. Man weiß, dass dieser Mensch generell gut sprechen kann, pipapo, aber dieser Mensch konnte nicht die Dinge darum herum beschreiben, sondern es ging um den reinen Inhalt nur. Und natürlich ist dann, wenn das ein Roman werden soll, wenn du dann nicht beschreibst, wie der Boden aussieht, ist das ein bisschen schwierig, wenn du einfach nur den reinen Sachverhalt beschreibst. Aber bei anderen Werken, bei einem Gedicht oder bei einem sehr emotionalen Thema, kann das drumherum durchaus ja auch mal ablenken. Und wenn du das dann schaffst, die Essenz darzustellen, interessant, ja. Schön. Dürfen wir da vielleicht nochmal auf dein Angebot zurückkommen, dass du uns vielleicht noch etwas von dir zum Besten gibst?
Ja, tatsächlich wollte ich mir gerne das Lied, das ich einmal geschrieben habe, aber gerne aufbewahren.
Mhm.
Tatsächlich solche Dinge zu, ja, was ja eben relativ präzise beschrieben ist und wo ich ja nicht sehr viele Worte gebraucht habe. Und zwar, die Tragödie, Akt 1, Szene 1, was so ein wenig die erste Staffel von Mission Rejected behandelt. Und zwar habe ich da ein wenig viel drüber nachgedacht, warum dieser eine Charakter die Entscheidung trifft, die er nun mal trifft im Kanon. Mhm. Und ich bin bei bestem Willen nicht darauf gekommen, was es sein könnte. Dementsprechend habe ich da ein paar eigene Gefühle kanalisiert und das beschrieben. Und das geht dann so. Chet hadn't known then what had changed, what had made him accept Trixie's offer. Maybe it was their terrible loneliness eroding his strength of will, since they weren't there anymore, longing for a home that he would never find again. Henceforth, wandering this world forlorn. Whatever the reason may have been, Chet gripped Trixie by the arms, pulled her close. Her lips tasted sweet. Drawn in by the promise of bliss, he deepened the kiss and sighed. Trixie didn't resist. She reciprocated willingly, welcomed him in, and stood on her tiptoes. Behind them, the setting sun glowed beautifully golden and was forgotten about by nightfall.
Schön.
Danke.
Ja, das ist, ja.
Und da ist so viel drin. Also das ist eine knappe DIN A4-Seite. Da ist so viel drin.
Ach schön, ja, das ist, also das muss man muss mit Sprache spielen können, man muss auch es schaffen, sich mit damit auseinanderzusetzen, um das auf den Punkt zu bringen, wirklich gelungen. Mhm. Toll.
Da möchte ich dich gerne an dieser Stelle einmal fragen, was hat das gerade für ein Gefühl bei dir ausgelöst, ohne den Kontext vom Podcast zu kennen? Nur von dem Text, den du gehört hast, nur von der Wortwahl, was hast du dabei gefühlt?
Ich habe tatsächlich... Vielleicht ist Liebe zu viel, aber ich habe so eine Mischung aus dieses Wohlige, dieses Warme und eine Form von diese Mischung aus. Auf der einen Seite eine Form von, da ist etwas, was im Raume steht, was ablehnend ist und gleichzeitig auch annähernd ist. Weißt du, was ich meine?
Hm.
Also ich habe auf jeden Fall ein wohliges Gefühl gehabt. Ich habe nicht ein negatives Gefühl gehabt.
Hm. Spannend. Ja. Ja, das finde ich immer ganz spannend zu hören, wenn ich Texte vorlese und dann frage in die Runde, was hat das für Gefühle ausgelöst? weil ich nämlich auch ja ursprünglich ja auch die Wahl hatte zwischen Schreiben und Zeichnen, also was ich mehr mache. Und da habe ich festgestellt, Zeichnen kann ich auch ziemlich gut, aber wenn ich schreibe, ist das so, wie wenn ich ein Ölgemälde anfertige von zum Beispiel einer Seelandschaft, ein Seestück, und dann einfach frage, was sieht der Betrachter? Also was ich dann ja auch als Holzschnitt zum Beispiel machen könnte. Und dann hast du ja auch ein Profil, hast du ja auch eine gewisse Oberfläche dann davon, wo du ja was fühlen kannst. Und wenn ich dann das einem Blinden in die Hand geben würde, jemand, der nicht sehen kann oder sehr schlecht, und ihn dann frage, was fühlst du? Und wenn ich ihm jetzt nicht sage, es ist ein Seestück, ich meine, dass Wellen sich auch wie Wolken anfühlen können. Weil ich ja ganz genau weiß, worüber ich schreibe. Und lass mich dir eins sagen, die Schicht zwischen dem, was ich da schreibe und dem, worum es dabei eigentlich geht, diese Schicht ist sehr dünn. Es ist sehr schön, einfach zu sehen, was löst das im Leser aus? So, was denkt der Leser dazu? Was fühlt der Leser dazu? So, was ist denn die Interpretation davon?
Ach, schön. Ja. Ne? Das glaube ich. Ja. Ja. Da, ich habe mir tatsächlich, habe mir da eine Frage zu notiert. Und zwar, wenn deine Geschichten den Hörenden am Ende ein Gefühl mitgeben könnten, welches wäre das? Finde ich, passt gerade da irgendwie gut zu.
Wenn ich es mir anschaue, ein Gefühl, was mein Geschriebenes so mitgeben kann. Also ich schreibe das tatsächlich mit Herzblut. Tatsächlich ist das Gefühl, was es dem Leser mitgeben könnte, reine Interpretationssache. Okay. Ich habe das auch teilweise gehabt bei der Kurzgeschichte, die ich vorgelesen habe, dass das jemand mal gelesen hat und darüber seine Imbissbestellung vergessen hat. Also er wurde aufgerufen, aber hat es nicht mitbekommen. weil das eben auch so mitnimmt.
Ja.
Auf eine Weise. Ja. Also es ist reine Interpretationssache. Wenn ich raten müsste, dann ist es vor allen Dingen Schmerz. Diese unverwechselbare Mischung aus Liebe und Schmerz, von der du weißt, das ist es, wenn es dir vor die Füße fällt, wenn du unweigerlich davor stehst. Das wünscht man keinem, aber das ist das, womit ich hier schreibe.
Okay. Also eine Form, auch eine Form von Melancholie?
Auch, ja.
Okay, ja. Wow. Also das ist sehr, sehr, sehr intensiv. Ace, was bedeutet es für dich denn, als Indie-Autor überhaupt sichtbar zu sein? Gerade mit deinen emotionalen Themen, die du da behandelst.
Was es mir bedeutet, damit sichtbar zu sein? Ich habe sehr lange Zeit damit verbracht, unsichtbar zu sein. Und das Gefühl zu haben, ich könnte aus der Existenz heraus verschwinden und es würde nicht auffallen. Was bedeutet es für mich, damit tatsächlich wahrgenommen zu werden? Ja, vor allen Dingen bedeutet das für mich die Erkenntnis, es gibt tatsächlich Menschen, die das lesen mögen, die mir ungefähr in die Kommentare reinschreiben, wie man mich zum Weinen bringt. Und dann ist es nur erstens, zweitens, drittens diese Kurzgeschichte lesen. aber wo eben halt ganz klar hervorgeht, die Menschen lieben das. So, weil ja Leidenschaft beinhaltet ja auch ein bisschen Leiden. Leiden, was aber dann eben auch Freude bereitet. Da habe ich jetzt leider nicht so eine schwergewichtige Antwort drauf. Vielleicht, weil ich noch nicht wirklich zu einem Verlag gegangen bin mit irgendwas und ein Buch tatsächlich rausgebracht habe. Aber ja, vor allen Dingen bedeutet es für mich einfach die Erkenntnis, es gibt etwas, das nur ich tun kann. Und ich finde mein Wirken in dieser Welt einfach darin, dass ich mein Schreiben veröffentliche und dafür und dazu Feedback bekomme und die Menschen es freut, es zu lesen, was ich schreibe.
Schön, ja.
Ja.
Okay, also eigentlich bist du ein, na, wie beschreibe ich, wie kann ich das mal sagen, ein Gefühlsbildhauer.
Genau das.
Du weißt, wovon du sprichst. Du hast die, ich benutze immer gerne, ich mag das Wort Klaviatur gerne, deswegen benutze ich das jetzt nochmal. Du hast die ganze Klaviatur der Gefühle hast du erlebt und hast dann gemerkt, dass du eine Fähigkeit hast, ein Talent hast. Und zwar diese Emotionen, diese Tiefen, diese schmerzhaften, genauso wie die schönen, irgendwie in Worte zu kleiden und die nach außen zu bringen, nach außen zu tragen und den Menschen, die denen es vielleicht an Worten fehlen, die nicht wissen, wie sie dieses Gefühl verstehen sollen, dass du ihnen ein Angebot machst, hier, so habe ich das ganz, ich persönlich, ich als Mensch, ich als Ace habe das so wahrgenommen, so habe ich das gespürt, schau mal, ob das etwas sein könnte, was auch auf dich zutrifft. Und dass du natürlich, dass du dann scheinbar auch da den Nerv auch triffst, durch das Feedback. Man merkt, das ist, ja, schon schön. Das ist eine sehr emotionale, sehr intensive Fähigkeit, die du da hast. Richtig schön.
Ja.
Gibt es für, ja, sorry.
Danke. Es ist sehr schön beschrieben, sehr gut und sehr treffend auch zusammengefasst. Ich bin es tatsächlich gewohnt, dass die meisten Menschen nicht verstehen, wovon ich spreche. Manchmal, öfter vielleicht, aber so wie du das jetzt eben beschrieben hast, genau das ist es. Genau das ist die Quintessenz von dem, was ich hier tue. Und ich finde das einfach so schön, dass ich jetzt auch nicht nicht meiner Komfortzone, aber so aus meinem Bereich, wie ich mich nun mal ausdrücke, dass ich da nicht hier heraustreten musste, um es dir zu erklären, sondern du hast es intuitiv verstanden. Das ist schön.
Das freut mich, ja. Aber das ist, ich würde mal behaupten, dass es noch mehr Menschen da draußen gibt, die das auch so wahrnehmen und die auch den Wunsch haben, dass ihnen irgendjemand Sprache gibt. Wir haben ja sehr viele sprachlose Menschen da draußen. Und ich meine nicht aufgrund einer psychologischen oder physiologischen Einschränkung, sondern auf einer emotionalen Ebene tatsächlich. Und wenn es dann Sprachkünstler wie dich gibt, die dieses Angebot einfach machen. Das ist schön. Das finde ich gut und ist wertvoll. Deswegen, also bleib da weiter dran und lass den Menschen dieses Geschenk zukommen, denn in der Welt, in der wir leben, können wir so etwas mehr denn je gebrauchen, würde ich mal behaupten. Ace, gibt es Bücher, gibt es AutorInnen, Menschen, die irgendwie im literarischen Bereich was hatten. Oh, jetzt bricht meine Stimme gerade hier. Ich muss mal ganz kurz was trinken. Einen Augenblick.
Macht es.
Es war doch echt zu warm draußen. So, nochmal. Also gibt es irgendwelche AutorInnen, Bücher oder irgendwelche kreativen Menschen da draußen, die dich insbesondere inspiriert haben?
Ja. Tatsächlich habe ich damals, war ich da 10 oder war ich da 12, habe ich das erste Mal Romeo und Julia 1996 von Baz Luhrmann den Film geschaut mit Leonardo DiCaprio und in der deutschen Synchronisation. Und was du dabei verstehen musst, ist die Tatsache, dass dieser Film, diese Synchronisation so ziemlich genau meine Beziehung zu Sprache und Literatur definiert hat.
Oh.
Weil, nun, also, Kleiner Side-Fact am Rande. Ich hatte schon immer Gender-Envy auf Leonardo DiCaprio in diesem Film. Noch bevor ich wusste, was das ist. Mhm. Nämlich gar nicht der Gedanke, ich will mit ihm zusammen sein, sondern ich will er sein. In dem Sinne davon, dass ich mich auch sehr gerne mit einem offenen Hawaii-Hemd in den Sand werfen möchte und den Himmel anschreien, I defy you, Stars. Das möchte ich auch. So, und da kann man sich natürlich ausrechnen, wie lange das gedauert hat, um das zu realisieren. Aber das war da auch mit drinne. Und dann ist es ja so, dass Leonardo DiCaprio seit jeher durchgehend immer in dem Film, in dem er mitspielt, von Florian Schmidt-Voss. Verdammt. Ich google das kurz.
Du meinst, synchronisiert worden ist?
Ja, genau.
Mhm. Sie hören gerade ein Ace beim Buseln.
Es gibt nämlich drei Synchronsprecher, die Schmidt-Voss mit Nachnamen heißen. Und ich wollte gerade sagen, Florian Schmidt-Voss, aber Florian Schmidt-Voss ist der Stammsprecher von Ryan Reynolds.
Ah, okay. Ja gut. Das,
und das ist eine sehr starke Unterscheidung, ein sehr großer Unterschied. und zwar wird nämlich in diesem Film Leonardo DiCaprio schon immer seit jeher und in dem Film, in dem er mitspielt, von Gerrit Schmidt-Voss synchronisiert. Mhm. Und dabei kommt dann auch zum Tragen die Tatsache, dass ich des Hörens fähig bin und so eine synästhetische Sache am Laufen habe. Dass ich mir, je länger ich einem Menschen beim Sprechen zuhöre, mir ein Bild vorstellen kann, was dann meistens so ist, zum Beispiel eine Hütte im Wald, speziell aus Lärche gebaut, auf einer Waldlichtung. Und wenn ich der Person, zu der das gehört, noch weiter zuhöre, dann könnte ich dir auch die Baumarten genau bestimmen. Mhm. Und bei Gerrit Schmidt-Voss ist das einfach so, dass ich helle Männerstimmen sehr gern mag. Aus mysteriösen Gründen, wo es dann ja immer so heißt, ja, so wo es doch eigentlich, meine ich, irgendwie so der Gedanke ist, ja, Männer mit hohen Stimmen, so was will man damit so ungefähr? Mhm. Ich mag das. Ich mag das sehr. Und das ist einfach die Art und Weise, wie Gerrit Schmidt-Voss dann eben in diesem Film Shakespeare durchzitiert. Und wo ich dann auch ein sehr großer Fan bin von dem Teil im Drama, wo ich das jetzt schon wieder nicht auswendig kann, aber wo Romeo ja die Hände von Julia küsst, so einfach die Stelle und okay. Einfach die Art und Weise, wie es gesprochen ist, wie es synchronisiert ist, der Ausdruck, was vielleicht auch daran liegt, dass ich einfach noch nie was mit Jugendslang anfangen konnte, in dem Sinne, dass einfach eine sehr lange Zeit die Menschen um mich herum sehr viel geflucht haben und ich mochte das einfach nicht. Da fand ich das viel schöner, dann Romeo und Julia zu schauen, einfach weil ich mit der Ausdrucksweise viel mehr anfangen konnte.
Und kann ich unterschreiben.
Und da musst du dir vorstellen, das hat ziemlich genau meine Beziehung zu Literatur und Schreiben definiert. So, und jetzt mit dieser Hintergrundinformation musst du dir vorstellen, dass es in Mission Rejected in der zweiten Staffel eine Folge gibt, was im Prinzip DSDS ist.
Oh.
Und also ja, DSDS ist ja eigentlich auch nur übernommen aus Amerika von American Idol. Mhm. Und dementsprechend ist die Folge benannt. Und ich habe das tatsächlich bis vor kurzem, bis Anfang dieses Jahres nicht ganz mitbekommen, einfach weil ich der Welt insgesamt nicht mit voller Aufmerksamkeit zugehört habe, sondern mehr so mit einem halben Ohr. Ich habe mir diese Folge nochmal angehört und es Skip Ranger wird ja von Chris Klanecki synchronisiert gesprochen in diesem Podcast. Und das ist auch jemand mit einer verhältnismäßig hohen Stimme. Mit genau dem perfekten Pitch, möchte ich meinen. Und dann erfordert es der Plot einfach, dass Skip dann anfängt zu singen in A Cappella.
Oh, wow.
Und es gibt Dinge auf dieser Welt, von der ich denke, das ist doch nur ein Gerücht, weil mir das nicht sehr oft unterkommt. Aber wenn ich diese Folge höre, für maximal 2,5 Minuten, vielleicht weniger, habe ich doch tatsächlich eine Celebrity-Crush. Nur aufgrund von der Stimme, nur auf Grundlage der Stimme und dem, was er da singt, was einfach wirklich 1:1 klingt, wie die Erfahrung, 2000, 2001 geboren zu sein und queer und neurodivergent aufzuwachsen. Also eigentlich singt er da über Spionage, aber es ist, ja, und du musst dir vorstellen, ich habe diese Folge einmal gehört und das hat dann natürlich auch alles ein bisschen nachgewirkt. Danach habe ich dann nochmal Romeo und Julia geschaut in der deutschen Synchronisation und jedes Mal, wenn Romeo gesprochen hat, habe ich mir gedacht, ich mag den Gesang lieber. Ich mag es wirklich lieber, diesem Gesang zuzuhören. Und davon, es ist nicht mal tiefgreifende shakespearische Poesie. Das sind einfach zwei verschiedene Paar Schuhe. Aber ich mag den Gesang trotzdem lieber. Ich habe da so Stellen wie Fortune's Fool, wie I Defy You Stars oder die Stelle, wo Romeo dann zu Tybalt sagt, du kannst dir ja gar nicht vorstellen, was ich für einen Grund habe, dich zu lieben, anstelle dich zu hassen. Oh Junge, ich höre das, ich schaue es mir an und habe im Hintergrund, ja, ich mag den Gesang lieber.
Ach so, schön.
Und um das Ganze abzuschließen, ist es ja so, dass die Produzenten von Mission Rejected ja einen Discord-Server haben und den ja ab dem Staffelfinale von der ersten Staffel ja verlinkt haben auf Spotify, kann man ja beitreten. Und es ist ja nochmal ausgeschildert, dass man die Leute vom Personal ja alle taggen kann, wenn man möchte, kann man machen. Ist natürlich deren Sache, ob die jetzt darauf eingehen oder nicht. So, das ist ja sowieso klar, aber das ist dann halt nochmal extra ausgeschildert. Und ich habe jetzt im März dieses Jahr einmal ein paar liebe Worte geschrieben, einfach was mir Skip Ranger als Charakter einfach bedeutet und dass es einfach wichtig ist, dass Chris Klanecki derjenige ist, der den Charakter spricht. Und ich habe das tatsächlich ein wenig vergessen. Das ist irgendwie bei mir in Vergessenheit geraten, dass ich das überhaupt beschrieben habe. Pfingstsonntag hatte ich dann die Benachrichtigung in Discord, dass Chris Klanecki mir privat geschrieben hat, um sich nochmal freundlich und lieb zu bedanken für die lieben Worte. Das ist tatsächlich eine Sache, die passiert ist. Ich habe es mir nicht eingebildet. Die Privatnachricht habe ich immer noch. Und dabei habe ich dann auch festgestellt, ich könnte mir nie Tickets für eine Convention kaufen, womit ich dann irgendwie Fotos machen könnte mit den Schauspielern oder mir ein Autogramm holen, weil ich dann vor demjenigen stehen würde und dann einfach an der Stelle hängen bleib. Moment mal, das passiert gerade wirklich. Ich habe die originale Frage, was du gefragt hast, habe ich schon vergessen, aber...
Alles gut.
Es wird sicherlich relevant gewesen sein.
Ja, alles schon schön. Ach, schön, dass du auch so eine Rückmeldung bekommen hast. Das freut mich sehr. Das finde ich richtig, richtig schön. Ey, jetzt kommen wir so langsam, wir nähern uns langsam so ein bisschen dem Ende des Gesprächs. Ich habe aber noch ein paar Fragen, habe ich tatsächlich noch, die ich gerne noch mit dir besprechen möchte, weil ich merke einfach, dass du sehr viel sehr intensive Gedanken einfach dazu hast und einfach, es ist unfassbar spannend, ist einfach dir zuzuhören. Deswegen, mich würde deine Meinung zu einem Thema interessieren. Ich bespreche das in jeder Folge im Podcast, weil ich das halt wichtig finde, dass da viele unterschiedliche Meinungen zum Thema einfach existieren und man sich darüber auch irgendwie austauschen kann. Und zwar das Thema generativer künstlicher Intelligenz. Wie stehst du als kreativer Mensch, als jemand, der ja vielleicht, ohne das jetzt abwertend zu sein, aber der Oldschool schreibt, der Dinge, Dinge erschafft. Wie stehst du dazu?
Ich habe kein Medientraining, aber ich sag das jetzt so, wie ich das im Kopf habe. Ich stehe KI ablehnend gegenüber. Wie wir bereits festgestellt haben, schreibe ich ja unter anderem deswegen, weil ich ja eine Sache gesucht habe, die nur ich tun kann. Und wenn ich jetzt davon ausgehe, wenn ich jetzt denke, ich schreibe nicht mehr selber, sondern frage eine KI, kannst du mir das beschreiben? Kannst du mir eine Kurzgeschichte darüber schreiben, was sehr tiefgreifend persönlich ist? Ich sag mal so, dann bin ich in der Hinsicht ja auch austauschbar. Dann brauche ich ja gar nicht erst zu schreiben. Deswegen, also, man unterscheidet ja bei künstlichen Intelligenzen, also sprechen wir jetzt über generative künstliche Intelligenz oder Sprachassistenten oder so. Und der Unterschied ist ja, dass generative künstliche Intelligenz vor allen Dingen einfach Diebstahl betreibt. Das nimmt sich einfach von Menschen, die selbst Blut und Schweiß und Tränen in ihre Texte gesteckt haben. Da bin ich nicht der Einzige. Und generiert daraus irgendetwas, was vielleicht ungefähr hinkommt, aber ja nicht immer der Wahrheit entspricht. Und ich denke da eben halt, wenn ich ja nur eine KI zu fragen brauche, schreib mir doch genau das, was ich jetzt schreiben würde, dann brauche ich mir den Aufwand ja nicht zu machen.
Stimmt.
Also bevor ich eine generative KI benutze, um zu schreiben, wirst du mich noch eher im Schatten eines Baumes finden, am Rande einer Wiese, möglicherweise Mittelaltergewandung, in genau derselben Schrimp-Position, vielleicht etwas entspannter, mit Federkiel, wenn es sein muss. Also was ich nicht tun würde, weil Bleistift eignet sich wesentlich besser dafür, da kann man wesentlich öfter noch ranieren. Und einfach darüber nachsinnend, was ich schreibe, wie ich es schreiben möchte und insgesamt so ein Gefühl ausstrahle von einem Stürmer und Dränger, der persönliche Gefühle beschreibt.
Okay.
So. Also das wird noch eher passieren, bevor ich eine KI zur Hand nehme und frage, schreib mir doch mal gerne ein Outline vor. So ungefähr die Outline von der Geschichte, was da alles an Plotpunkten passieren soll.
Ja, ich hätte es mir auch bei der Erzählung, wie du dich selbst beschrieben hast, hätte ich mir auch erst nicht vorstellen können, dass du sagst, ne, weißt du was, ich nutze jeden Tag KI. Ich habe hier drei Tools, die ich gleichzeitig laufen lasse, denn warum soll ich mir einen Aufwand betreiben? Ja. Nein, also kann ich total nachvollziehen und total dafür stehen. Und auch diesen Aspekt, den du angeführt hast, mit, dass es Diebstahl ist. Das darf man nicht vergessen und man darf nicht so, man sollte schon eine gewisse Haltung dem gegenüber auch an den Tag legen. Und deswegen, ich kann dein Statement unterschreiben. Ace, gibt es Lieblingsbücher? Ich weiß, die Frage ist ziemlich gemein. Die ist blöd. Wenn sie mir auch gestellt wird, verdrehe ich auch immer die Augen dabei. Aber ich finde sie immer ganz spannend, einfach mal zu erfahren, was es so für Bücher gibt, die ein Mensch bei sich zu Hause hat, wo dieser Mensch einfach sagt, ja, das sind Bücher, die ich immer wieder lesen kann. Gibt es so etwas bei dir?
Da bin ich ehrlich mit dir, wenn ich einen Roman lese, wenn ich Geschichten lese, dann lese ich die genau einmal und dann nie wieder. Aber ja, man könnte darüber philosophieren, woran das liegt. Aber ich kann dir tatsächlich Titel benennen, die in meinem Bücherregal bleiben werden. Zum Beispiel Herr der Ringe, den ich in der Oberstufe durchgelesen habe und dann kurz vorm Abi hat unser Englischlehrer in die Runde gefragt, was kann ich denn euch Gutes tun, damit ihr gut durchs Abi kommt? Sag ich, ja, ich bin fertig mit dem Herr der Ringe. Ich brauche ein neues Buch auf Englisch, damit mein Englisch flüssig bleibt. Und da habe ich mich dann für Dune, den ersten Teil, entschieden. Weil ich bei Terry Pratchett schon nicht durchgeblickt habe und Game of Thrones habe ich im Schuber in Leder gebunden auf Englisch im Regal stehen. Ich werde nie müde, das zu erwähnen, dass es auf Englisch im Schuber in Leder gebunden ist. Ansonsten, Herr der
Was von
Ringe.
Shakespeare?
Shakespeare, ja, tatsächlich. Dann auch Titel, die so da reinspielen, Romantik, die blutig wird, sowas wie Love Letters to the Dead von Ava DeLyra. Tatsächlich. Ah, Der Gesang der Flusskrebse, Anna Seeges Transit. Und dann habe ich mal angefangen, Neuübersetzungen von Klassikern zu lesen. Sowas wie Die Schatzinsel und das Dschungelbuch. Und ansonsten werde ich mir noch die Ilias ins Bücherregal stellen.
Schön, schön.
Ja, wonach ich
Also.
tatsächlich, wonach ich tatsächlich auch ein klein wenig Menschen beurteile. Also nicht, dass das ins Gesamturteil irgendwie reinfließt, aber ich habe das Gefühl zu wissen, mit was für einem Menschen ich das zu tun habe, wenn dieser Mensch die Ilias und die Odyssee im Regal stehen hat. Ich lieb mir das einfach.
Glaube ich, ja,
Ja,
was
und bei der
ach schön.
Ilias, und bei der Ilias ist es eben vor allen Dingen Achilles und Patroklos. Egal, welche Übersetzung du fragst, egal, ob es nun Deutsch oder Englisch ist, es ist immer so beschrieben, dass Achilles und Patroklos Liebende sind. Und da finde ich mich selbst wieder. Ich lese das so, wenn ich im Buchladen bin, wenn ich in der Bibliothek bin und ich sehe da eine Übersetzung oder finde eine Adaption. Und jedes Mal, wenn ich die Stelle lese, an der Patroklos stirbt und Achilles trauert und loszieht, um Hektor zu töten, da finde ich einfach wieder, dass ich mir meine Gefühle nicht einbilde. Und ich bin auch nicht der einzige Mensch, der so fühlt, sondern es fühlen tatsächlich auch noch andere Menschen so. Und das auch schon seit über 1000 Jahren.
Stimmt.
So. Und
Ja.
die Ilias kannst du effektiv nicht erzählen, ohne darüber zu sprechen, dass Achilles und Patroklos Liebende sind. Das
Ja,
geht
ich
sonst
kann.
einfach nicht.
Nee,
Weil
stimmt.
das Ende von der Ilias sonst keinen Sinn ergibt. Weil Achilles einfach nicht aus einem persönlichen Grund nach Troja gegangen ist, sondern mehr oder minder, weil Odysseus ihn ja erkannt hat, als er sich verkleidet hat und so getan hat, als wäre er gar nicht da. Aber in dem Moment, in dem Hektor Patroklos getötet hat, in dem Moment ist es persönlich geworden, in dem Moment hatte er dann einen Grund, auch wirklich ernst zu machen. Es war schon vorher ernst, aber eine andere
Aber
Art von
dann,
ernst.
ja, das stimmt.
Ja.
Schön. Das stimmt. Ja. Kommen wir zur letzten Frage, Ace. Obwohl wir wahrscheinlich noch Stunden noch über verschiedene Themen noch sprechen könnten. Und zwar würde mich jetzt noch, oder beziehungsweise, ich weiß ja, wo ich was über dich finden kann, aber wenn man jetzt sagt, boah, der Ace, der hat so tolle Gedanken, hat jetzt schon ein paar Sachen uns erzählt. Wo kann man denn was von ihm lesen? Wo findet man dich?
Das ist eine sehr gute Frage. Tatsächlich habe ich mir derlei Sachen einfach mal aufgeschrieben. Also aktiv findet man mich auf Archive of Our Own. Mhm. Das ist Writer's Hand mit einem großen W und einem großen H, beides zusammengeschrieben. Steht dann sicherlich auch nochmal in der Folgenbeschreibung.
Ja, genau, genau.
Ansonsten bin ich auf Tumblr der IMF Archivist. Extra für den Podcast für Mission Rejected ursprünglich mal den Sideblog angelegt. Ansonsten, wenn ich tatsächlich dahin komme, Dinge zu veröffentlichen, die keine Fanfiction sind, sondern eigene Texte im Sinne von, dass ich eben halt, ja, ah, ich muss den Tag noch mal machen. Ansonsten, wenn ich Sachen veröffentliche, werde ich das unter dem Namen Hyakintos tun. Und ja, spätestens dann, wenn ich ein Buch veröffentlicht habe, wenn ich tatsächlich mal mein eigenes Hörspiel-Podcast-Projekt mal auf die Beine stelle und tatsächlich mal damit anfange, gerne nach dem Künstlernamen Hyakintos Ausschau halten, das bin dann ich.
Alles
spätestens klar. In Kombination mit diesem Namen, wenn es ähnlich gefühlsintensive Texte sind, wie der, den ich zu Eingang vorgelesen habe, dann weiß man, dass ich das bin. Das erkennt man ziemlich deutlich.
Sehr, sehr schön. Ace, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es war sehr spannend, war sehr schön, was du vorgetragen hast. Du bist ein echt faszinierender Mensch und ich wünsche dir für deine literarische Karriere, wünsche ich dir alles Glück der Welt, dass es genauso kommt, wie du es dir wünschst.
Vielen Dank.
Sehr gerne.
Ich habe mich auch gefreut. Ich habe mich auch gefreut, hier zu sein.
Schön.
Ja.
Das freut mich. Ja, dann sage ich jetzt erstmal Tschüss und wünsche noch einen schönen Tag.
Dankeschön. Ciao, ciao.
Ciao.
Das war auch das Gespräch mit Ace. Vielen Dank an dieser Stelle, dass er sich die Zeit für mich genommen hat und Rede und Antwort gestanden hat. War wirklich sehr spannend, sehr ungewöhnlich und auch sehr erhellend. Also wir haben viele interessante Gedanken ausgetauscht und ich hoffe, es hat auch dir Freude bereitet. Ace hat noch keine eigene Homepage. Die wird nachgereicht, sobald die veröffentlicht ist. Das hat er mir schon geschrieben. Ansonsten habe ich auch alle Links dazu, über die wir gesprochen haben, in die Folgenbeschreibung reingepackt. Du findest Ace ansonsten auch unter Writer's Hand. Also, wenn du mehr von ihm lesen willst. Ich wünsche dir jetzt einen fantastischen Samstag. Wir beide hören uns morgen wieder. Dann gibt es ein bisschen das Feedback der Woche und wir schließen die schöne Podcast-Woche dann ab. Also, bis morgen. Ciao.